Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zur Folge 62 meines Podcasts Ein Minimalist erzählt. Der Minimalist, das bin ich, der Marco. Und ja, worüber erzähle ich hier? Der Gedanke ist mir heute erst gekommen. Es gibt so unglaublich viele Menschen, die kennt man aus Erzählungen, die sich unglaublich viel Mühe auf der Arbeit geben und das Familienleben hinten anstellen und wo man dann nach Jahren trotzdem das Gefühl hat, dass es einem nicht so richtig gedankt wird, wenn man dann mal den Arbeitgeber braucht. Das ist in unserem weiteren Bekanntenkreis passiert oder passiert gerade, wo ich einfach mal sage, man kann zwar seine Familie lange Zeit hinten anstellen, man sieht seinen Partner kaum noch und man ist nur noch völlig kaputt, wenn man von der Arbeit kommt und all diesen Dingen, die man ja häufig schon hört und die viele auch irgendwie als normal erachten und die vielleicht auch einfach ein weites Stück irgendwie normal geworden sind. Ich erlebe immer wieder Paare, die sich aufgrund von Schichtarbeiten, wo der eine in der Tagesschicht arbeitet, die andere in der Nachtschicht, kaum noch irgendwie sehen und sich irgendwie nur noch abklatschen, wenn es dann um die Kinderbetreuung geht. Und es gibt Fälle, wo dann der Arbeitgeber jegliche Vernunft zu verlieren scheint und sagt, ja, dein Kind wird zwar bis 16 Uhr betreut, aber du musst trotzdem auch bis 16 Uhr arbeiten, sieh halt zu, wie du das regelst. Und kann ja mal hier dein Freund oder deine Familie können das abholen. Aber nicht jeder hat Eltern, die noch so fit oder zeitlich flexibel sind, dass sie jeden Tag und nicht nur in Notlagen mal die Kinder abholen können um 16 Uhr vom Kindergarten. Und da wird teilweise ein Stress erzeugt für wofür auch immer. Ich weiß es nicht. Was ich damit sagen will, das ist ja nur ein kleines Beispiel. Es gibt so viele Menschen, die wirklich strampeln, Monat für Monat, Jahr für Jahr und die jetzt gar nicht mal am Existenzminimum, am finanziellen, also irgendwas um die, weiß ich nicht, deutlich unter 1000 Euro, vielleicht 600, 700 Euro im Monat für sich zur Verfügung haben und davon alles bezahlen müssen, sondern die deutlich mehr Geld zur Verfügung haben, wo das rein finanzielle, also gefühlt wahrscheinlich ein Problem ist, aber eigentlich absolut im Vergleich zu vielen anderen Menschen in diesem Land kein Problem darstellen sollte. Und die strampeln trotzdem jeden Monat und strampeln nicht nur finanziell, sondern auch so vom Mindset her, sag ich mal, so dieses Gefühl, wofür tue ich das eigentlich alles? Und was ist so der tiefere Sinn in dem, was ich da tue, dass ich jeden Tag spät nach Hause kommen, müde bin, meine Kinder kaum sehe, meine Partnerin kaum noch miterlebe und irgendwie fürs Wochenende und für den Urlaub lebe und was nützt dieses ganze Strampeln? Ja, und das, was ich hier erzähle oder was ich ein bisschen beitragen möchte, ist an dem einen oder anderen Punkt bei diesem Strampeln und bei diesem ständigen irgendwie sich über Wasser halten, mal nicht zu versuchen, Schwimmflossen an die Hand zu geben, damit man noch besser über Wasser bleiben kann oder vielleicht irgendwie eine Rettungsboje reinzuwerfen, sondern vielleicht einfach mal den Stöpsel zu finden und das Wasser abzulassen, dass man vielleicht irgendwann ja so wenig Wasser nur noch hat, dass man sagt, okay, das geht mir jetzt noch bis zu den Knien, da müsste ich schon wirklich derbe hinfallen, um in dieser Pfütze zu ertrinken. Das wäre so ein bildlicher Gedanke, warum ich diesen Podcast mache und laut vieles ausdenke, was ich so privat erlebe und versuche. Und es hat nicht nur immer finanzielle Aspekte oder die Gedanken, dass man allen Besitz loswerden sollte, weil das alleine hilft halt nicht, wenn ich all meinen Besitz, meinen Überflüssigen losgeworden bin und komme trotzdem noch nur noch so irgendwie über die Runden und bin dauergestresst und stehe unter Strom und bin ständig in Streit mit der Welt und mit allen darauf Lebenden, dann hat das nicht nur was rein Finanzielles zu tun, das hat auch nicht nur was damit zu tun, wie voll mein Keller steht. Da ist sehr viel mehr als nur dieser dingliche Minimalismus mit gemeint. Ja, das so als Einleitung vielleicht. und ein paar Gedanken, worum es hier manchmal so geht. Ich hatte ein Geburtstagsereignis. Meine Freundin hatte Geburtstag. Und ich habe mir überlegt, dass ich ihr in Zukunft nicht nur an diesem einen Tag etwas schenken möchte, sondern dass ich ihr einfach jeden Tag etwas schenken möchte. Jeden Tag im Jahr soll sie von mir ein Geschenk bekommen. Ja, und damit ist jetzt nicht gemeint, jeden Tag irgendetwas zu kaufen oder sie jeden Tag in ein Restaurant einzuladen oder ihr jeden Tag Blumen hinzustellen. Das sind alles schöne Dinge und alles nichts Falsches an sich. Aber ich möchte gerne versuchen, ihr jeden Tag das Wichtigste zu schenken, was man eigentlich so einem Menschen schenken kann, von dem man sagt, dass man ihn ganz doll liebt. Nämlich, und jetzt dürfen gerne die Hälfte der Hörer ein bisschen die Augen verdrehen, aber ihr müsst nicht nur euren Partner da jetzt in Gedanken haben oder eure Ehefrau, sondern auch eure Kinder oder eure Eltern, also die Menschen, die euch wirklich wichtig sind im Leben. Und denen können wir alle jeden Tag Geschenke machen, auch ganz ohne Geld. Und das Schwierige daran ist es, dass es deutlich schwieriger ist, das zu schenken. Nämlich die ungeteilte, ungebrochene, vollkonzentrierte Aufmerksamkeit. Das klingt ziemlich banal und da dürfen auch gerne einige die Augen verdrehen. Wenn ihr das schon schafft, dann seid ihr ein paar Schritte weiter als ich. Aber mir fällt es immer wieder auf, dass ich da noch ein bisschen bewusster sein kann und ein bisschen mehr schenken kann. Dass es nicht immer so ist, dass ich in Gedanken völlig fokussiert und konzentriert auf die Person bin, die gerade anwesend ist und auf die ich mich konzentrieren möchte, sondern dass es häufig passiert, na, wir kennen das, man führt ein Gespräch und während der andere etwas erzählt, driftet man vielleicht so leicht in Gedanken schon weg, weil er irgendwas gesagt hat, was einen auf einen Gedanken bringt. Im allerschlimmsten Falle, was mir nicht mehr passieren wird, ist, hat man sogar sein Smartphone irgendwie in der Hand, während man mit dem anderen spricht oder ist einfach so irgendwie nicht ganz vor Ort und mit voller Aufmerksamkeit da. Und ich finde das gar nicht so unbedingt selbstverständlich und leicht und vor allem nicht, das an jedem Tag und in jedem Augenblick zu praktizieren. Und was helfen kann, ist ein bisschen die Reize zu reduzieren. Da hilft zum Beispiel, wenn man nicht mehr bei diesen ganzen Ablenkern ist, die da auf dem Smartphone so installiert sein könnten, die ständig sagen, hallo hier, guck mal nach, vielleicht gibt's was Neues. Das kann helfen. Richtiges Zuhören kann helfen, den anderen komplett ausreden und ausdenken zu lassen. Und das, was ich in der letzten Folge gesagt habe, nicht ständig zu unterbrechen mit den eigenen Gedanken, zu sagen, ja, habe ich jetzt schon verstanden, was du gesagt hast, halber Satz, ist fertig, ich weiß, worauf du hinaus willst, so gedanklich und dann schon sagen, ja, aber ich glaube, das ist so, so und so oder ich finde das aber doof, weil oder so, sondern einfach wirklich mal ganz aktiv da zu sein und ich glaube, das verändert was und im besten Fall führt das bei der einen oder anderen zu weniger Streit, weil man den anderen dann doch besser versteht und das ist ein Geschenk, was ich ja natürlich meiner Freundin, aber auch allen anderen Menschen machen möchte, mit denen ich dann regelmäßig zusammen bin und es ist nicht ganz so einfach, die Ablenkungen gehen zu lassen und sich wirklich voll auf eine Situation einzulassen. Ja, aber daran kann man ja jeden Tag und jeden Moment üben und das kostet kein Geld und man muss dafür nichts kaufen, man kann dafür nichts kaufen. Es gibt keine Erinnerungspieper, die einen wieder zurückholen, da kann man sich selbst was überlegen und das ist auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert, glaube ich, und das kann jeder sofort machen. Man kann zum Beispiel anfangen, das elende Multitasking sein zu lassen. Man kann damit aufhören, Dinge mal eben schnell und kurz zu machen. Das ist auch so eine Krankheit, die ich habe, die ich dauerhaft versuche zu kurieren, wenn es irgendwie vermeintlich hektisch wird und ich möchte noch Sachen tun, dass ich dann sage, ich bring mal nur kurz den Müll raus, ich häng mal kurz die Wäsche auf, ich telefoniere mal schnell noch mit dem und dem. Und wenn man in seiner Sprache erstmal die Geschwindigkeit rausnimmt und vielleicht auch im eigenen Denken dieses Hektische rausnimmt, diese Gedanken, die sich ständig überschlagen, dann muss ich das eigentlich irgendwann automatisch auch auf das eigene Leben übertragen. Genau, so. Kommen wir doch mal zum nächsten Thema. Ich habe, wie ich schon erzählt habe, immer noch ein bisschen Schwierigkeiten mit meiner Hand und ich bin auf dem Weg der Genesung, aber was ich nicht machen möchte, ist ganz viel jetzt schon wieder tippen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und ein Weg, wie ich das vermeiden kann, habe ich mir gedacht, ist darin, indem ich die Hörerpost, die ich bekommen habe, einfach mal hier anonym natürlich zu beantworten bzw. durchzusprechen. Und damit fange ich dann jetzt mal an und gehe da mal einige Themen mit euch durch. Zum besprochenen Thema der Bewertung habe ich eine schöne Parallele geschenkt bekommen zur Bibel. Ich selbst bin ja kein gläubiger Mensch, das haben wir in der letzten Folge ja eh schon besprochen, aber für viele Menschen hat das ja eine Bedeutung und die Geschichten, die in der Bibel sind, kann man ja zum Anlass nehmen, mal ein bisschen über die eigene Kultur nachzudenken. Und das Bild, was mir da erzählt wurde, war das von Adam und Eva im Paradies, als es noch nichts Böses gab, weil da war alles gut und unschuldig. Und dann irgendwann kam ja die Geschichte mit der Schlange und dem Apfel und dadurch kehrte dann quasi das Böse in die Welt. Also man musste plötzlich unterscheiden lernen zwischen den guten Dingen und den bösen Dingen. Und das ist ja auch eine Art von Bewertung. Und rückwärts gedacht war jetzt der Gedanke, dass man ja den Weg zurück ins Paradies, in das schöne Leben finden kann, indem man dieses Bewerten und dieses Urteilen, dieses Ständige, eben mal einfach sein lässt. Ja, fand ich eigentlich ein ganz, ganz netter Gedanke. Wie bibelfest das jetzt ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube schon, ich merke an mir selbst in den letzten Tagen, dass es schon in meinem Kopf ein bisschen ruhiger wird, wenn ich es schaffe, weniger zu bewerten. Und wenn ich merke, dass eine Bewertung hochkommen will, die dann sozusagen der Startschuss für eine ganze Kette von Meinungsäußerungen ist, dass wenn ich diesen ersten Schritt sein lasse und das nicht bewerte, sondern einfach nur mir sage, ja, das, was die Person jetzt da getan hat, das ist einfach jetzt so, sie hat das getan und ich brauche das gar nicht groß irgendwie einzuordnen oder zu bewerten, weil das ändert nichts an der Situation, was sie da getan hat. Das führt im schlimmsten Fall nur dazu, dass ich sage, wie blöd ist der, dass der nicht richtig einparken kann und alte Leute sollten eh kein Auto mehr fahren und die sollten eh alle gesetzlich mit 70 ihren Führerschein automatisch abgeben. Da kann man gleich noch eine politische Forderung draus basteln. Aber das alles nicht kommen zu lassen, einfach zu sagen, okay, der Wagen steht jetzt so da, dass ich meinen Wagen der jetzt nicht mehr hinstellen kann oder der hat mir jetzt die Vorfahrt genommen, der hat es ganz offensichtlich nicht gesehen, wobei das vielleicht auch schon eine Abschätzung ist. Kann ja auch sein, dass er mir bewusst die Vorfahrt genommen hat, weil er sich gedacht hat, Mensch, das wollte ich schon immer in meinem Leben mal machen, aus irgendwelchen Gründen, ist auch alles völlig egal. Man kann sich all diese Gedanken sparen, weil diese Bewertungen eigentlich zu nichts Besonderem führen, meistens eher zu etwas Negativen und man wieder mal nicht im Augenblick sein kann, sondern in Gedanken sich dann verabschiedet und sagt, ich bin jetzt mal 15 Minuten auf der Insel, ich denke mal nach oder ich bewerte mal. Und das ist nichts, was mir jetzt wirklich weiterhilft, wie ich feststellen muss. Deswegen lasse ich das auch weiterhin sein und merke, dass das eigentlich mir ganz gut tut. Zum Thema Altern und Krankheiten habe ich dann noch den Hinweis bekommen, mich doch mal mit den sogenannten Stoikern der philosophischen Richtung des Stoismus, der stoischen Philosophie zu beschäftigen und habe da auch den Tipp bekommen, mir mal ein bestimmtes Buch von Seneca mit dem Titel Von der Kürze des Lebens anzuschauen. Habe ich bisher noch nicht getan, habe ich mir aber vorgenommen. Die Stoiker, das weiß ich selbst von anderer Stelle, bevorzugen eher auch einen einfachen und ja, heute würde man halt sagen minimalistischen Lebensstil. Ich bin aber nicht mehr ganz auf der Höhe und müsste mir da ein, zwei Sachen mal wieder eigentlich anlesen. Aber ich block das gerade so ein bisschen ab, beziehungsweise stelle das nach hinten, weil ich ja gerade ganz viel in eigenen Gedankenexperimenten drin bin und versuche das erstmal für mich experimentell jetzt zu probieren und da ganz bewusst jetzt nicht mir noch mehr Theorie draufnehme. Aber da ist der Hinweis für euch, sich einfach mal mit den Stoikern zu beschäftigen. So wie ich das von dem Hörer gelesen habe, von dem Marcel, ist es auf jeden Fall sehr lohnenswert, da mal genauer reinzuschauen. Genau, das war so zu dem Punkt, wie man so mit dem Altern umgeht und mit der hohen Wahrscheinlichkeit, dass man im Alter eben auch an gewissen Krankheiten leiden wird. Und ja, da erstmal der Hinweis für euch, dass man da mal nachschauen kann. Dann habe ich ein sehr schönes Feedback bekommen vom Sven zum Thema der Kontakte, die ich angesprochen hatte, nämlich meine Kontakte, die ich einfach nur ganz selten brauche, mal aus dem Smartphone rauszunehmen und die einfach auf ein Stückchen Papier oder in mein Büchlein reinzuschreiben, dass ich die habe, wenn ich sie mal irgendwann brauche, aber sie nicht ständig auf dem Smartphone habe. Da sagt der Sven, naja, das ist ja alles schön und gut, aber im Grunde hat man dann ja wieder zwei Orte, die man pflegen und aktuell halten muss. Man hat das Smartphone, wo alles drauf ist, und man hat diesen Zettel Papier, der dann wieder doch recht umständlich dann zu pflegen ist. Das ist grundsätzlich richtig. Das ist jetzt im Sinne von der Reduktion der reinen Anzahl der Dinge auch korrekt, dass man sagt, oh, es macht eigentlich mehr Sinn, alles an einem Ort aufzubewahren, wenn man weniger Dinge besitzen möchte. Mein Gedanke war da eher, dass ich nicht möchte, dass so viele Kontakte in meinem Smartphone drin sind, damit sie nicht im Zweifel verloren gehen oder ausgelesen werden können, dass kein Profil von mir so leicht erstellt werden kann, mit wem ich regelmäßig irgendwie Kontakt habe. Wobei da es mir es auch nicht weiterhilft, da kommt der Anlauf so ein bisschen in Schwierigkeiten oder dieser Ansatz, dass es mir nicht weiterhilft, wenn ich die Kontakte aus meinem Smartphone rausnehme, die ich eh nur ganz selten bis gar nicht brauche und die drin halte, die ich regelmäßig, häufig und immer gebrauche. Wenn ich da wirklich richtig konsequent sein müsste, müsste ich eigentlich alle Telefonnummern, vor allem die, mit denen ich sehr viel Kontakt habe, aus meinem Smartphone rausnehmen. Dann könnte jemand, der mein Smartphone ausliest, um ein Profil von meinem Leben zu erstellen, eigentlich gar nichts finden. Dann müsste ich aber sehr viele Nummern auswendig lernen, wogegen jetzt erstmal nichts sprechen würde. Würde aber nicht funktionieren, weil Nummern, die ich nur einmal in der Woche oder einmal im Monat benutze, ja schlichtweg aus meinem Gedächtnis dann wieder verschwinden. Auf der anderen Seite finde ich es meistens auch ganz schön zu sehen, wer mich da anruft. Ja, im schönsten Falle wäre es halt toll, in einer Welt zu leben, wo ich mir keine Gedanken darüber machen müsste, ob mein Smartphone irgendwann mal ausgelesen wird, weil vielleicht irgendeiner meiner Kontakte ein böser Terrorist ist. Wobei nach neuesten Erkenntnissen das ja auch gar nicht mehr der Fall sein muss. Also die Gesetzgebung, dass Smartphones per ja, Trojaner, Staatstrojaner oder sagen wir einfach irgendeiner Software oder an irgendeiner Stelle abgegriffen wird. Also machen wir es ganz simpel und für Laien wie mich verständlich. Also dass es gesetzlich erlaubt ist, unsere Smartphones zu durchsuchen. War ja ursprünglich mal an den Gedanken gekoppelt und geknüppelt, dass die bösen Terroristen, die es ja auch offenkundig gibt, dadurch aufgehalten werden könnten oder dass zumindest da Netzwerke irgendwie aufgedeckt werden könnten. Also Terrorismus, wo es wirklich darum geht, dass viele Menschen sehr zu Schaden kommen, wenn nicht sogar umgebracht werden sollen. Da haben dann viele der Entscheidungsträger gesagt, ja, dafür greifen wir da ein, dafür ist das in Ordnung, auf Verdacht hin Smartphones auszulesen mit der ganzen Kommunikation, die dahinter steht und allen Kontakten und da sehr ins Private der Menschen reinzuschauen und uns das sehr genau anzuschauen, ja auch immer auf die Gefahr hin, dass vielleicht mal solche Daten verloren gehen könnten, ja, und man hat eine Privatsphäre und die steckt heutzutage natürlich im Smartphone drin und wenn irgendein Mensch des öffentlichen Lebens zu Unrecht beschuldigt würde, in irgendeinem Netzwerk aktiv zu sein oder auch nur irgendwie in diesen Dunstkreis käme und dessen private Kommunikation, die vielleicht ein bisschen pikant ist oder die er geht fremd oder er hat irgendwie komische Vorlieben, die überhaupt nicht dem Gesetz widersprechen, dass sowas verloren gehen könnte, darüber wird sich halt keine Gedanken gemacht, das passiert entweder nicht oder das ist dann wichtiger, weil es geht ja hier, dann ging ja um den Terrorismus. Naja, aus diesem Terrorismus wurde dann aber irgendwann, ja okay, wir wollen das auch haben für allerschwerste Kriminalität und schwerste Verbrechensbekämpfung. Der schlimme Bankraub oder Mord oder irgendwelche ganz schlimmen Kapitalverbrechen. Und dann wurde gesagt, ja, okay, dafür auch noch. Jetzt stellt sich raus, dass das am meisten wohl benutzt wird oder benutzt werden soll für Straftaten gegen Drogen, gegen die Verbreitung von Drogen, die Benutzung von Drogen, kurz gesagt gegen das BTM, gegen das Betäubungsmittelgesetz. Und ja, wir haben also angefangen zu sagen, okay, wir lassen zu, dass der Staat unsere Smartphones durchleuchtet oder vielleicht sogar unsere Laptops, unsere Online-Speicher, alles, was heutzutage sehr, 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 sehr privat sein kann, dafür, dass wir den Terrorismus bekämpfen können. Und jetzt sind wir halt angekommen bei meine 14-jährige Sohn kifft vielleicht. Und dann wird mal sein, eine komplette IT durchleuchtet und meine und die von meinen Freunden. Und ja, da schließt sich der Kreis dann wieder. Ich kann natürlich nicht dafür garantieren, was irgendwelche Leute, die in meinem Adressbuch sind, irgendwelche Arbeitskollegen oder Eltern von Kindern aus der Kita, was die so alles in ihrem Privatleben tun. Es geht mich auch ehrlich gesagt gar nichts an. Und trotzdem würde ich dann vielleicht mit durchleuchtet werden, wenn ich in diesem Dunstkreis plötzlich wäre. Ich weiß nicht genau, wo das hingeht. In schlecht gestimmten Momenten denke ich mir, naja, wenn der Staat einmal irgendwie den Verdacht hat, also die Strafverfolgungsbehörden den Verdacht haben, dass sich gegebenenfalls irgendwo Drogen oder Waffen aufhalten könnten, dann wäre es eigentlich nur folgerichtig, diese Wohnung dann auch konsequent hops zu nehmen und zu durchsuchen. Und ich glaube, bei diesem Hobel werden sehr viel Späne fallen. Und das macht mir schon Gedanken und Sorgen für die Zukunft, was da alles entsprechend passieren könnte. Vielleicht geht der Ritt ja auch noch weiter und nach den jetzt Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz geht es dann auch noch weiter und es wird vielleicht bei jeder Anzeige, die jemand gegen jemand anders stellt, dann einfach mal gesagt, es ist aber viel bequemer und mit viel weniger Personalaufsatz zu gewährleisten, wenn wir den Sachverhalt einfach dadurch aufklären, dass wir die Smartphones durchleuchten. Ja, hier, der hat mich beleidigt. So, ja, wo hat es denn getan? Ja, der hat mich beleidigt in dem WhatsApp-Chat. Ja, ist kein Thema. Haben wir ja da. Können wir reingucken und sofort kann dann alles geahndet werden. Wäre auch vielleicht super irgendwann für Ordnungswidrigkeiten. Da, gut, wird jetzt nicht jeder per WhatsApp oder sonst wie seine Ordnungswidrigkeiten bekannt geben, aber der Standort und die Uhrzeit reicht ja auch vielleicht schon, um zu sehen, wer da gerade um 23.13 Uhr an den Kölner Dom gepinkelt hat oder irgendwo geschifft hat, wo man es halt nicht darf, was halt eine Ordnungswidrigkeit ist. Und schwuppdiwupp kann man auch diese Ordnungswidrigkeiten vielleicht irgendwann mal endlich richtig ahnden. Ja, und da sind wir dann einem ganz komischen Moment angekommen. Und wenn es zu bunt wird, muss ich vielleicht wirklich irgendwann mit einem Smartphone und einem Zettelchen rumlaufen, um. Aber wobei, das bringt einem ja auch nichts, fällt mir gerade ein. Wir können das Ganze streichen eigentlich, weil in dem Moment, wo ich ja jemand anrufe oder angerufen werde, ist das ja eh protokolliert, welche Nummer das ist. Und neuerdings muss man das ja bei, zumindest bei Prepaid-SIM-Karten eh angeben, wer hinter einer Nummer steht. Deswegen können wir es eigentlich auch sein lassen. Wir können auch wieder alles ganz normal im Adressbuch speichern. Sollten uns nur vielleicht überlegen, was wir in Zukunft am Telefon erzählen möchten, was wir per WhatsApp rumschicken möchten, ob wir da wirklich in 5 Jahren noch reinschreiben möchten. Ja, ich war gestern feiern und mir geht's total mies. Ich melde mich aber morgen mal krank. Sollte man sich dann vielleicht mal irgendwann überlegen, wenn auch sowas dann als Straftat vielleicht durchgeht und da durchleuchtet werden darf oder das ausgewertet werden darf, was man da so schreibt. Ja, gut, damit aber genug zu diesem Themenkomplex, würde ich sagen. Das war ja auch nur ausgehend von dem Gedanken vom Sven, dass man, ja, dass es keinen Sinn macht, die Sachen irgendwie getrennt überall aufzuschreiben. Haben wir jetzt festgestellt, Sven, du hast recht an der Stelle, wir können ruhig zumindest die Telefonnummern, wenn wir weiterhin telefonieren wollen, auch weiter auf unseren elektrischen Geräten ganz normal speichern. Es ist im Zweifel eh auslesbar, mit wem wir kommunizieren, wenn wir in den Verdacht geraten, böse Leute zu sein. Ja, dann noch ein kurzer Hinweis zum Thema Uhr vom Sven. Der hat mir da einen Tipp gegeben, aber das, ja, kommt für mich jetzt konkret nicht in Frage. Vielleicht habe ich das auch ein bisschen falsch dargestellt. Also ich finde die Apple Watch ehrlich gesagt noch nicht mal schön. Also ich persönlich finde die Apple Watch jetzt nicht wirklich schön. Ich ziehe die oft als Beispiel heran, aber wenn mir das mal rausgerutscht ist, dann meine ich das eher in der Form von, ja, das ist gut designt, so. Ist aber, je länger ich über nachdenke, nichts, was ich mir ans Handgelenk binden würde, selbst wenn mir jemand sagt, ich schenke sie dir oder schenke sie dir und sie ist nicht mit dem Netz verbunden und sie zeigt nur die Uhrzeit an. Und das sogar permanent und nicht nur, wenn ich meinen Arm bewege oder drauf tippe, sondern permanent. Und hält dann auch eine Woche der Akku. Wenn mir das jemand schenken würde, würde ich immer noch sagen so, ach nee, eigentlich nicht. Nee, was ich, wenn ich überhaupt mal wieder eine Uhr tragen würde, dann möchte ich so eine Uhr haben, die so aussieht, als würde sie aus dem Kaugummiautomaten kommen. So ganz schlichtes, billiges Plastik mit einer, weiß gar nicht, was war das denn früher? War das schon LCD oder was war das für so eine Anzeige halt, wo wirklich, die am besten noch irgendwie, wie an den Taschenrechnern früher. Dass wenn man drauf drückt, dass die Zahlen dann falsch angezeigt werden. Sowas. Also ja, aber ich bin eh davon wieder ab. Gemäß dem Motto, wenn man lang genug drüber nachdenkt, ob man es wirklich braucht, stellt man fest, dass man es nicht braucht. Und bin ich schon an dem Punkt wieder angekommen, dass ich sage, ich brauche halt keine Uhr. So, für die meisten Dinge brauche ich keine Uhr. Ich brauche eine Uhr, wenn ich morgens das Haus verlasse, um zu gucken, wann die Bahn fährt. Ich brauche eine Uhr auf der Arbeit, um zu sehen, wann ich wieder gehe. Ich brauche ungefähr eine Uhr, wenn ich irgendwie mit den Bussen fahre. Das ist alles im Smartphone drin. Das reicht mir voll und ganz. Und ich möchte eigentlich gar nicht immer eine Uhr am Handgelenk haben, sondern eher noch viel häufiger ganz ohne Zeit Taktung leben. Genau. Gut, dann können wir auch schon zum nächsten Thema kommen. Und das ist das Thema Kleidung. Wer den Podcast schon ein bisschen länger hört, der weiß, dass ich ja keinen Kleiderschrank mehr besitze, sondern meine Kleidung in 3 großen Plastikkisten, in Klammern stapelbar, aufbewahre. Und da ist mir jetzt beim neuerlichen Aufräumen und ein bisschen Ausmisten aufgefallen, dass ich, wenn ich ein bisschen mehr zusammenpacke, in die eine und die andere Kiste, dass ich plötzlich eine dritte ganz leere Kiste habe. Was mir ein bisschen seltsam vorkommt, weil ich nicht so viele Kleidung aussortiert habe. Ich habe vielleicht, was habe ich, ein Hemd und 2 kurze Hosen aussortiert, weil ich mir 2 neue kurze Hosen gekauft hatte. Die alten waren mir deutlich zu groß und einfach große, schwere Jeans, kurze Hosen. Und ja, die haben natürlich ein bisschen Platz weggenommen. Aber die zwei kurze Hosen und das eine Hemd kann eigentlich keine komplette Plastikbox ausmachen. Sodass ich jetzt gerade ein bisschen rätsel, wo denn diese Kleidungsstücke hingekommen sein könnten. Das kann vielleicht eine Jacke sein, so eine Pullijacke, die ein bisschen dicker ist, die jetzt im Wohnzimmer an der Tür hängt. Das ist ja so, wenn es kälter wird, dann kommen ja eh die wärmeren Sachen eher raus. Im Sommer sind die Kisten natürlich ein bisschen voller, weil die ganzen warmen Pullover und langen Hosen dann in den Kisten sind und eher die kurzen Hosen draußen sind. Das heißt, da sind die Kisten immer ein bisschen voller. Und zum Winter hin liegt der ein oder andere Pulli, so viel habe ich gar nicht, ich glaube 4 Stück, liegt ein Pulli mindestens immer draußen, ein zweiter ist vielleicht in der Wäsche. Das macht die Kisten natürlich ein bisschen leerer, aber ja, so richtig erklärt das noch nicht die dritte leere Box. Aber ich mache jetzt auch nicht den Ad-hoc-Fehler und entsorge jetzt die dritte Kiste, sondern bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Ist jedenfalls ganz witzig zu sehen, dass ich zurzeit auch mit 2 Kisten auskomme. Ja, das so zu einem komischen Moment bei mir in der Kleiderecke. Ansonsten glaube ich nicht, dass bei mir noch sehr, sehr viel Potenzial zum Vereinfachen der Kleidung da ist. Ich habe bestimmt noch einen Pulli zu viel. Den könnte man irgendwann dann nicht mehr wieder ersetzen, wenn er weg ist. Ich könnte bestimmt auch noch mal ein zweites Hemd entsorgen, weil ich per se gar keine Hemden mehr trage. Entweder ich trage, wenn es warm ist, ein T-Shirt, schwarz meistens. Oder aber, wenn es kalt ist, dann trage ich halt einen schönen warmen Pulli über dem T-Shirt und gegebenenfalls noch darüber eine Jacke oder eine Winterjacke. Und das war's dann eigentlich, so dass ich mir auch viel Bügelarbeit natürlich spare, indem ich einfach keine Hemden trage. Ich habe das Glück, dass ich eine Arbeit habe, wo ich eben nicht zwangsweise Hemden tragen muss. Das habe ich mir beruflich auch so ein bisschen ausgesucht damals, als ich Sozialarbeit studiert habe, dass ich sage, okay, ich möchte grundsätzlich schon einen Beruf haben, wo ich nicht so in einem feinen Zwirren, wie man immer so schön sagt, rumlaufen muss. Und das habe ich dann nochmal bekräftigt dadurch, dass ich ja das Thema Karriere vollständig ablehne für mich in meiner jetzigen Situation. Ja, gut, das so zum Thema der Kleidergeschichte. Dann möchte ich doch nochmal kurz zurückkommen zu dem Thema Kontakte im Adressbuch, Kontakte im Handy und so meinem Versuch, das zu reduzieren, was symptomatisch ist eigentlich für den gesamten Minimalismus und dieses Aufräumen. Es zeigt sich, dass es schwieriger ist, Dinge abzuschaffen, in Klammern Kontakte rauszulöschen, die man einmal hat, und dass es einem, glaube ich, leichter fallen würde, wenn man wieder bei Null anfangen müsste. Der Daniel hatte das in einem der letzten Folgen mal erwähnt. Er nannte das so ein bisschen seine Minimalismuskrise, diesem Gedanken, naja, was würde ich mir eigentlich wirklich wieder anschaffen, wenn jetzt aus irgendeinem Grund plötzlich alles, was ich besitze, weg wäre. Und ehrlicherweise muss auch ich sagen, wahrscheinlich, wenn ich morgen nach Hause käme und mein gesamter Besitz wäre aus irgendeinem Grund komplett in Luft aufgelöst und schlichtweg weg, dann würde ich wahrscheinlich mir weniger Dinge neu anschaffen, als ich sie jetzt besitze. Oder um anders zu sagen, da ist noch eine gewisse Differenz, oder wie man in tollen Fachkreisen manchmal auch hört, da ist noch ein Delta zwischen dem, was ich besitze und dem, was ich neu anschaffen würde. Aber ich glaube, das ist auch ein Stück weit ganz normal. Bei einigen Dingen warte ich auch nur darauf oder habe kein Problem damit, wenn sie plötzlich weg wären oder kaputt wären. Mein Laptop wäre ja so ein Beispiel, da habe ich ja eh schon den Plan, wie ich den ersetze. Und genauso wäre das wahrscheinlich mit den Kontakten im Handy. Wenn mein Smartphone jetzt kaputt gehen würde, dann hätte ich ja von all diesen Daten und von diesen Kontakten vor allem kein Backup. Das heißt, ich müsste beim neuen Smartphone wieder komplett bei Null anfangen, beziehungsweise ich dürfte wieder bei Null anfangen, denn das finde ich mittlerweile eine sehr erfrischende Art und Weise des Minimalismus, einfach bei Null wieder anfangen zu dürfen und auch das ja mental zu können. Ich hatte da vor kurzem eine kleine Geschichte erlebt, im Grunde nur ein paar Sekunden, aber das hat ist eine kleine Geschichte, die ich da zum Besten geben möchte. Bei mir auf der Arbeit geht es darum, dass ich sehr viel Fachwissen bereithalten muss, um das im Zweifel sehr schnell abrufen zu können. Prozesse, wie die gesteuert werden, rechtliche Hintergründe, Verfahren und auch manchmal einfach nur meine kleinen Notizen, die ich mir da so reinlege. Und wenn es auch nur eine kleine Umgehungslösung im Computerprogramm ist, die ich irgendwie nur 4-mal im Jahr brauche, aber dann garantiert vergessen hätte, wenn ich sie bräuchte. Und da habe ich so eine kleine Datenbank mit einem wunderschönen Programm, dass das sehr schön verwaltet. Und als vor einer Weile bei uns neue Software zentral aufgespielt wurde, öffnete ich am nächsten Tag das Programm und da war alles, alle Notizen, alle Wissenseinträge, die ich gemacht habe in, ich glaube, die letzten 4 Jahre waren weg. Das ist so ein bisschen der Moment, der ein oder andere kennt das vielleicht, wenn man einen langen Text geschrieben hat, möchte auf Speichern drücken und es wird aber nicht gespeichert oder der Computer fällt aus und man hat nicht gespeichert oder stellt euch vor, ihr habt eine externe Festplatte mit ganz, ganz vielen wichtigen Dateien und ihr schließt sie irgendwann an und sie wird entweder gar nicht gelesen oder aber wird ausgelesen und euch als völlig leer angezeigt. Warum auch immer. So, dieses Gefühl sollte sich jetzt eigentlich bei mir eingestellt haben auf der Arbeit. Aber aus irgendeinem Grund saß ich da und dachte mir, okay, dann ist das jetzt so. Dann sind alle deine tollen, klugen Zettelchen, Abläufe, all dein Wissen ist dann jetzt einfach weg und du musst halt wieder bei Null anfangen. Das war... Und da bin ich über mich selbst sehr überrascht und ich schreibe das jetzt einfach mal meiner Arbeit an mir selbst in den letzten 10, 12 Jahren zu. Doch, ja, ich war ein bisschen überrascht über meine eigene gedankliche Reaktion, weil eigentlich hätte völlige blanke Panik die Reaktion sein müssen und nicht dieses Gefühl, okay, du kannst jetzt wieder bei Null anfangen, das heißt, du brauchst diese Datenbank auch nicht mehr aufräumen, bereinigen, Altes wegtun, sondern du kannst halt einfach bei Null anfangen. Was ich dann rausstellte, war, dass ich einfach nur einen Klick vergessen hatte und nachdem ich irgendwie 10 Sekunden in diesem Gefühl war, dieses, okay, es ist alles weg und das ist jetzt einfach so, sieh das Gute darin, war dann nach diesen paar 10 Sekunden alles wieder da und ich bin jetzt mental auf dem Stand und genau eigentlich auch was mein Smartphone angeht mit, es ist einfach so, es ist da. Meine 48 oder 49 oder 50 Kontakte sind im Smartphone. Aber wenn sie nicht da wären, wäre das auch nicht schlimm. Dann wäre das so, dann würde ich wieder bei Null anfangen. Und ich halte das für einen unglaublich erstrebenswerten mentalen Zustand, den ich am liebsten auf so viele Lebensbereiche wie möglich ausweiten würde. Sprich, diese mentale Fähigkeit oder ich weiß gar nicht, ob es eine Fähigkeit ist, weil ich habe es mir nicht bewusst antrainiert, sondern es war einfach so. Vielleicht hatte ich auch einfach nur einen guten Tag und den richtigen Kaffee getrunken, aber ich schreibe das schon so ein bisschen meinem Minimalismus zu. Muss ja auch was für was gut sein. Wenn man diesen Zustand auf viel mehr Bereiche in seinem Leben übertragen könnte, dieses, es ist so, wie es ist und wenn es alles weg wäre, dann wäre das so und dann würde man halt wieder von Null anfangen. Ja, ich glaube, das gibt eine ganz große mentale Stärke, Man kann das natürlich nie testen. Ich weiß nicht, wie ich mich wirklich fühlen würde, wenn morgen alle meine Fotos und Videos der letzten, ich weiß es gar nicht, 20, 30 Jahre einfach weg wären. Das weiß ich nicht. So, kann nur hoffen, dass ich mich dann genauso fühlen würde wie bei dem Gedanken, dass mein Smartphone kaputt geht. Ich weiß, dass ich früher eine unglaubliche Sorge hatte, dass mein Smartphone irgendwie kaputt geht, weil dann diese ganzen Daten weg sind und ich dann auch den Cloud-Dienst benutzt habe, um das alles simpel zu backuppen und wieder herzustellen und weiß ich nicht was alles. Und mittlerweile bin ich eher froh, wenn es in den anderen Lebensbereichen auch so wäre, dass was ist, ist einfach so und es ist weder gut noch schlecht, sondern es ist einfach so. Und wenn man wieder bei Null anfängt, dann fängt man halt wieder ein Stück weit bei Null an. Ja. Und abschließend vielleicht für die heutige Folge nochmal ein Plädoyer fürs Nichtstun. Ich kann das nur jedem empfehlen, gerade wenn man sehr viel Stress hat, zum Beispiel auf der Arbeit sehr, sehr viel zu tun hat und auch so mit Aufgaben überschüttet wird, dass man dann versucht, in den Zeiten, wo es irgendwie möglich ist, wo man so etwas wie Freizeit hat oder die Möglichkeit, das zu tun, was man selbst tun möchte, dass man immer wieder versucht, mal nichts zu tun. Es ist eigentlich ein wunderschönes Gefühl, wenn man diesen Punkt erreicht hat, und man kann ihn erreichen, indem man einfach sich weniger vornimmt, indem man sich sagt, ich muss die 6 Bücher auf meinem Nachttisch nicht alle lesen, ich muss das nicht abarbeiten, ich muss auch nicht noch irgendwelche E-Mails schreiben oder ich bin auch nicht gezwungen, diesen Podcast aufzunehmen. Ich kann das alles, wenn ich will, gedanklich in eine Hand nehmen und das alles ein Stück weit wegstellen und wegschieben, und ich kann mir jetzt einfach eine Stunde Zeit nehmen, gar nichts zu tun. Ich möchte fast behaupten, dass kaum noch jemand in der Lage ist, mal eine ganze Stunde lang gar nichts zu tun. Vielleicht einfach nur auf der Couch sitzen oder vorm Haus oder einfach nur mal eine Stunde in der Badewanne liegen, ohne ein Video zu gucken, einen Podcast zu hören, ein Buch zu lesen, zu texten, zu telefonieren, irgendetwas zu tun oder zu konsumieren, sondern einfach nur mal zu sein und vielleicht auch nur den eigenen Gedanken nachzuhängen oder, wenn man es schafft, in Klammern Meditation, vielleicht auch mal zu versuchen, die eigenen Gedanken mal einfach gehen zu lassen und einfach mal den Augenblick zu erleben. Das schafft ein unglaublich ruhiges Grundgefühl zurück und das trägt einen sehr schön so durch die hektischen Zeiten, tut auch, glaube ich, dem Körper sehr gut, angefangen vom Blutdruck. Da leiden ja wirklich viele Menschen anscheinend drunter, unter erhöhtem Blutdruck, hohem Blutdruck. Ich bin kein Arzt, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Weiterführung des Stresses auf dem Arbeitsplatz, im Privatleben mit anderen Mitteln auch nicht dazu beiträgt, dass der Blutdruck ruhig bleibt und unten bleibt. Deswegen nochmal ein Plädoyer fürs simple Nichtstun. Nichtstun kostet auch kein Geld. Nichtstun kann man zum Glück eigentlich immer und überall machen. Nichtstun kann man sogar machen, wenn man krank ist, dann vielleicht besonders gut. Nichtstun kann man machen, wenn man irgendwo in der Warteschlange stehen muss. Nichtstun kann man machen, wenn die Bahn ausgefallen ist. Nichtstun kann man eigentlich immer tun. Und die Effekte sind auf jeden Fall positiv. Nichtstun führt nicht dazu, dass man Geld los wird. Und naja, Geld, das man nicht ausgegeben hat, ist ja irgendwie auch gespartes Geld und eingenommenes Geld. Wenn man also das nächste Mal irgendwo auf die Bahn wartet und sich überlegt, mal schnell ins Schnellrestaurant zu gehen, dann könnte man auch einfach sich überlegen, mal eine halbe Stunde lang nichts zu tun und hat vielleicht gleich 10 Euro gespart, die man sonst irgendwo ausgegeben hätte. Ist aber nicht rein finanziell gedacht, sondern der Mehrwert im Nichtstun liegt wirklich darin, eine Ruhe zurückzugewinnen und eine Gewissheit, dass man eigentlich gar nichts braucht, um ein gutes Gefühl zu erhalten, um vielleicht sogar ein Stück weit glücklich und zufrieden zu werden und zur Ruhe zu kommen, sondern die Sachen, die man so macht, lenken einem eigentlich vom Nichtstun ab. Genau, und in dem Sinne würde ich euch das jetzt gönnen. Ich hatte vor, jetzt noch 20 Minuten weiterzureden. Ich tue das nicht und ermögliche euch dafür, einfach mal 20 Minuten nicht zu tun. Ihr wollt doch eh diesen Podcast zu Ende hören. Gönnt euch die nächsten 20 Minuten und tut einfach mal stattdessen nichts. Ich verzichte aber darauf, jetzt 20 Minuten lang das Mikrofon zur Seite zu legen. Der Speicherplatz wäre mir dann doch ein bisschen zu schade, aber vielleicht mache ich das ein andern Mal, dass ich einfach mal 20 Minuten schweige und dann vielleicht nochmal etwas sage, mich verabschiede, aber hey, da seid ihr alle zu klug für, ihr wisst, wie man weiter vorspult bei diesen tollen Geräten, die ihr in der Hand habt, deswegen so einen Quatsch machen wir nicht, würde ich sagen. Ja, geht mal rüber und tut einfach mal nichts oder genießt die eine Tätigkeit, die ihr gerade tut. Und wenn es auch nur das Hören oder das Atmen ist. Genau. In dem Sinne sage ich bis bald und auf Wiederhören.